Unser Gast, den wir heute dürfen, willkommen heißen, kommt aus dem Zürich Oberland, genauer genommen aus Wetzikon. Und ganz genau gesagt ist er stolzer Wetzikon. Seit einigen Jahren beratet er Firmen und Privatpersonen im Bereich von Identität, Strategie und Kommunikation. Er ist gelernter Reisebüro-Fachmann, ich glaube richtig ausgedrückt, hat in seinen ein bisschen mehr als 40 Lebensjahren aber mehr innere Reisen gemacht und persönliches Neuland entdeckt, als dass er anderen Menschen Ferienreisen verkauft hätte. Aufgewachsen als Pastorensohn war er schon Hobbystrassenmusiker, hatte einen grossen Traum, Fußballprofi zu werden, ist dann beim Blick Sport als Journalist gelandet. Hat über einige Jahre auf der Online-Plattform Now über 120 sogenannte Halleluja-Kolumnen dürfen veröffentlichen. Er ist verheiratet mit der Chrigi, Vater von 3 Söhnen, und als Familie sind sie in der FWG in Wetzikon zuhause. Heisst doch mit einem warmen, aber tosenden Applaus unseren Gast, der Samuel Sam, Urech, willkommen. Sam, schön bist du da. So der Einstieg und erste Teil von unseren Talks, der ist immer etwa ähnlich bis gleich. Da geht es einfach einmal kurz um dich als Person, haben wir ja schon gehört. Und das anhand von ein paar, ich will jetzt mal fast sagen, Standardfragen, wo ich dich bitte, so kurz wie möglich, so lang wie nötig zu beantworten. Die erste von diesen Fragen ist, wo bist du aufgewachsen?
In Wetzikon, Zürich Oberland. Also ich bin geboren in Basel, aber mit 1,5-jährig sind wir auf Wetzikon gezügelt und dort haben wir im Gemeindegebäude gewohnt von der FMG Wetzikon.
Du hast gerade gesagt, Hämmer, wer sind deine Eltern?
Ja, also meine Eltern und meine 4 älteren Geschwister, wir waren eine grosse Familie. Ja, mein Vater war Pastor, Freikirchenpastor zu der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, eigentlich gelernter Lehrer und nachher auch wieder zum Lehrerberuf gewechselt. Meine Mutter ist auch Lehrerin, meine Gott ist Lehrerin, mein Götti ist Lehrer, meine Schwester ist Lehrer. Ich bin kein Lehrer.
Wenn wir einen Blick auf deine Schulzeit werfen, was trifft da eher zu? Streber oder Chiller?
Chiller.
Frauenschwarm oder Mauerblümchen?
Frauenschwarm, sorry.
Mathe oder Sport?
Sport.
Voll in oder voll out?
Ja, halt in einer Freikirchengebäude aufgewachsen. Alle haben gewusst, ich bin ein Freikirchler. Durch das gemeint, ich sage voll out. Durch das müssen kompensieren und dann gemeint, ich sage voll in.
Und was ist aus dem Frauenschwarm nach der Schule geworden? Wie ist es weitergegangen, ausbildungsmässig?
Also du hast gefragt, Frauenschwarm oder Mauerblümchen? Ja. Ich musste mich entscheiden. Das heisst, ja, ja. Ich bin ein Frauenschwarm. Aber eher als ein Mauerblümchen. Ja, ausbildungsmässig, ich wollte Profifußballer werden und alles auf die Karte gesetzt. Bin dann zuerst aus dem Gymi raus, dann die Lehre abgebrochen, geschuttet, Pfeiffer ist ein Drüsenfieber bekommen, alles ist bachab. Hat die Lehre dann noch weitermachen bei Koni Reisen. Aber grundsätzlich einfach total verletzt vom Leben, sehr enttäuscht von Gott. Und in dieser Phase habe ich dann gedacht, wenn ich nicht Fußball spielen kann, kann ich wenigstens über Fußball schreiben. Und so bin ich beim Blick gelandet. Und so eigentlich in die ganze Welt vom Journalismus und auch vom Online-Journalismus / Marketing, was ja sehr eng ist, reingekommen, weil du musst immer die Artikel so schreiben, dass sie gelesen werden. Du hast müssen lernen, eigentlich verkaufen in Wort. Und das hat mich dann auch in die Selbstständigkeit gebracht. Seit 10 Jahren bin ich selbstständig in einer Marketingagentur.
Wo oder wenn in all dem drin hast du wie deine Frau kennengelernt?
Ja, also ich bin in der FMG aufgewachsen, sie ist in der FEG aufgewachsen, Wetzikon. Irgendwann hat sich die Jugendarbeit zusammengetan und dort habe ich sie kennengelernt, also in der Kirche.
Jetzt haben wir schon ein bisschen etwas gehört von dir, du bist Christ, du bist Kommunikations- Berater, du bist Grafikdesigner, Textverfasser. Beschreib uns doch mal schnell in einem verbalen Wimmelbild deine Gottesbeziehung in ein paar Stichworten.
Grafikdesigner bin ich keiner, das würde ich sagen. Das ist, da habe ich immer Leute dazu gehabt, die das haben können. Das kann ich ein bisschen zu wenig. Aber ja, ich kann Grafikdesign anbieten. Ja, ein Gottesbild oder ein Wimmelbild, wie ich Gott sehe. Also, oder ja, es ist sehr grosser Teil von meinem Leben, ist der Glaube eigentlich der grösste Druck gewesen von meinem Leben. Ich hatte Angst vor Gott. Ich habe gewusst, Gott ist ein liebender Vater. Ich konnte aber die Liebe wie nicht als Liebe annehmen, sondern es war ein Druck gewesen. Ich musste leisten. Ich musste genügen, damit Gott mich liebt. Und das hat, ja, die weite Strecke von meinem Leben hat das sehr geprägt. Und das hat in einen Aktivismus hineingeführt. Das hat in viel Schamgefühl hineingeführt, viel schlechtes Gewissen, viel Leistung, viel Druck. Und darum gibt es wie einen grossen ersten Teil von meinem Leben und jetzt seit ein paar Jahren. Und wenn ich jetzt die letzten paar Jahre anschaue, dann ist einfach Freude, Annahme, Liebe, Geborgenheit, Schutz, Frieden. Es hat sich komplett verändert. Fast jedes Thema zu 180 Grad. Und die noch nicht sich gekehrt haben, die kommen hoffentlich noch.
Cool. Cooles Wimmelbild, das wir am einen oder anderen Ort in den nächsten paar Minuten ja nochmal vorbeikommen. Vielen Dank. Das wäre so ein bisschen schon der erste Teil gewesen, von dir ein bisschen zu hören, dich ein bisschen zu spüren. Und wenn wir jetzt in einen zweiten Teil einsteigen, habe ich den ja überschrieben mit vom Traum zum Albtraum zum Lebensraum. Jetzt gerade, wenn wir es im Wimmelbild ein bisschen rausgehört haben. Du hast es angetriggert vorher. Grosser Traum war es, Fußballprofi zu werden. Sag doch da noch mal ein paar Sätze mehr dazu. Wie hat sich der grosse Traum ergeben und was ist passiert, dass der verplatzt ist?
Ich durfte nicht in den FC dürfen als Pastorensohn, weil die Spiele oft am Sonntagmorgen waren oder am Samstagnachmittag, wenn die Jungs ist. Also musste ich einfach selber irgendwie trainieren, weil ich Profifußballer werden wollte. Aber das ist noch schwierig. In dem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, hat es nicht so Visionen gegeben oder dass man Träume hatte füreinander oder dass man jetzt plötzlich, ja, dass der Geist Gottes so mega Raum hat können einnehmen. Das ist eher ein bisschen kritisch begutachtet worden. Und so ist es dann passiert, als ich Teenager war, dass plötzlich so ein bisschen in diesen Jungschi-Leiter-Kurs und Lager, die es hat gegeben, ich mit anderen Christen, anderen Freikirchlern auch zusammengekommen bin, die einen anderen Blickwinkel hatten, vielleicht aus der Chrysona Viva gekommen sind oder sogar aus pfingstlerischen Gemeinden. Und so ist dann passiert, dass plötzlich Leute anfangen, Visionen haben für mein Leben. Also Vision heisst, etwas gesehen für mich. Und so ist dann irgendwann auch plötzlich, mal erinnern, ist das erste Mal wie auf den Tisch gekommen, du wirst Profifußballer für Jesus und du wirst durch den Fußball wirst du Jesus verkünden. Und das hat natürlich dann eingeschlagen wie eine Bombe und auf sehr fruchtbaren Boden ist das gekommen bei mir. Und hat gedacht, jawohl. Und auch endlich hatte ich mal einen Sinn gehabt, weil vorne hatte ich immer das Gefühl gehabt, ich lange ja nicht als Christ. Ich bin gar nicht gewährt. Also ich bin ein Nachzügler gewesen, nach vier Kindern und ein bisschen die Frage, wieso hat es mich überhaupt gegeben und ich wollte genügen und dann plötzlich Profifußballer. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt alles auf die Karte setzen, aber ich habe nicht in den FC dürfen, immer noch nicht. Und als ich dann in den FC dürfen mit 16, das ist recht spät für Profifußballer zu werden, habe ich dann einen Brief geschrieben, alle Deutsch-Schweizer Clubs, dann zumal in der Nazi A, und habe geschrieben, ich glaube an Jesus Christus. Sie haben jetzt genau eine Chance, mich einzuladen in ihren Club. Wenn sie das nicht machen, ist das ihr Problem, dann macht es einen anderen Club. Wenn sie das machen, werden sie der Weltmeister von 2006 in ihrer Reihe haben. Weil die Visionen haben sich ganz fest zugespitzt. Dann, das wäre jetzt auch abendfüllend, mit tagesfüllend, morgenfüllend, das zu besprechen. Es sind ganz viele komische Sachen passiert, ganz viele Wunder, ganz viele Bestätigungen. Und so ist es dann auch gekommen, dass bis auf 3 Clubs haben sich alle sofort gemeldet, haben mich wollen, das Probetraining eingeladen. Ich habe gerade einen Manager, einen Berater bekommen, einen, der sonst mit Nationalspielern unterwegs war, aber er hat den Brief bekommen, ist zu mir gekommen mit dem Brief und hat gesagt, er habe noch nie so etwas gelesen. Und dann ist es losgegangen, ja. Und lustig war noch, die haben mich ja auch mal spielen müssen. Und ich bin einfach ein durchschnittlicher FC Neftenbach-Kicker. Gibt es das, FC Neftenbach? Okay.
Wohl dahin. Im freikirchlichen Setting gibt es das nicht, weil du schon Sonntag und am Samstag.
Nein, ich kann okay spielen. Also wenn wir jetzt die besten, wenn wir jetzt von den Leuten, die da sind, die besten 11 auswählen, würde ich vielleicht gerade noch dazugehören, aber nicht Profifußballer und auch nicht Weltmeister. Aber die sind dann schauen an einem Spiel und dort ist wirklich sehr viel Krasses passiert. Wir haben 7-1 gewonnen, meine Mannschaft. Und die Spieler haben mich unter der Dusche gefragt, was ist mit dir los? Bist du getobt? Wieso spielst du so? Der gegnerische Trainer ist gekommen und hat gesagt, das sei ihm eher mich gesehen zu haben, gegen mich zu spielen. Also gut, gewisse Sachen sind auch noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen verklärt, so im Rückblick, aber es war wirklich krass gewesen, was dort passiert ist. Und dann habe ich dann gewusst, jetzt kann ich die Lehre abbrechen und zum FC Basel wechseln. Hatte ich dort geplant, bei Novartis die Lehre fertig zu machen. Und dann habe ich eben pfeifferisches Drüsenfieber bekommen. Das hat mich dann ein paar Monate rausgenommen. Alles ist bei mir zusammengefallen und als ich wieder gesund war, hatte ich nochmal ein Probetraining bei den FCZ Junioren und bei den FC Winterthur Junioren und beides Mal haben sie mich innerhalb von einer Viertelstunde weggeschickt.
Und wie geht es einem, wenn einem so ein Traum verplatzt?
Ja, ich denke, jeder von Ihnen hat schon mal Träume gehabt. Es gibt grössere Träume, kleinere Träume. Es gibt Träume, wo man alles drauf setzt oder Träume, wo man einfach so ein bisschen mitlaufen lässt. Kompliziert wird es aus meiner Sicht, wenn der Traum mehr als einfach nur ein Wunschtraum ist oder etwas, wo man darauf hinschafft, sondern wenn es von Gott bestätigt ist, vermeintlich. Also wenn Gott sagt, das ist der Traum, oder du bist jetzt der Jonah und bist weit weg, willst du nicht auf Ninive, bist weit weg von dem Bild, das Gott hat für dich. Und Gott kommt und will dich auf Ninive bringen. Oder Gott kommt zum Mose, der Busch brennt und sagt, du führst mein Volk raus. Also wenn Gott einen Traum bringt, oder er kommt zu der Maria, der Engel, und sagt, du wirst den Sohn Gottes im Bauch tragen. Also wenn Gott einen Traum ins Leben schenkt, ins Leben hineinlegt, ins Herz hineinlegt, ist das ja etwas Wunderschönes. Wenn er dann aber platzt, wird es gefährlich. Weil dann ist er gar nicht von Gott gewesen. Und das ist bei mir so gewesen. Und ich habe den Fokus komplett verloren, weg von Jesus, nur noch hin auf das, was ich mir leisten muss auf dieser Welt, nämlich Profifußballer werden. Und das ist ganz, ganz, ganz schlimm gewesen. Ja, wo dann das platzt ist, weil es ist mein ganzer Boden, meine ganze Religiosität, meine Gesetzlichkeit, meine Selbstgerechtigkeit, es ist einfach alles weggespült gewesen. Und wo dann die WM 2006 in Deutschland gekommen ist, das war immer mein Traum gewesen, dort zu spielen. Und ich dann habe gesehen, wie die Spiele laufen, das war ganz schlimm gewesen.
Jetzt habe ich von dir gelesen, gehört, dass du ja auch so Hobby-Strassenmusiker warst. Und ich habe mich dann gefragt, ist denn das auch getrieben gewesen, von so einem Traum gross rauszukommen? Oder weisst du den Grund, dass du diesen Weg gewählt hast?
Also ich bin einfach angeguckt mit dem Tafel «Jesus lebt» und habe Lobpreislieder gesungen. Es ist weniger darum gegangen, zu performen oder ein Frauenschwarm zu sein für Groupies. Nein, es ist darum gegangen, ich wollte Jesus verkünden, aber eben nicht aus einem freien Herz raus, oder dass das mein Auftrag gewesen wäre, oder vorbereitete Werke für mich, Epheser 2,10, gute Stelle. Nein, das hat alles nicht gegolten, sondern ich hatte Druck gehabt. Ich musste, um meine Sünden auszugleichen, und ich musste von Jesus erzählen, weil ich Angst hatte, von ihm reden in meinem Umfeld, habe ich halt lieber dann mal die Gitarre genommen und bin vor dem Mikro gehockt und habe von Jesus gesungen. Es war eigentlich eine Kompensation, eine Vergewaltigung von meiner Seele. Ein harter Ausdruck, aber es war so, ich wollte nicht wählen. Ich war nicht berufen, das zu machen. Ich habe es gemacht aus Stolz und aus Religiosität.
Gibt es noch andere Träume in deinem Leben, die wie fast ein bisschen eher ein Albtraum gewesen sind oder zum Albtraum geworden sind?
Ja, das gibt es. Solange ich gemeint habe, es sei so wichtig, für was ich berufen bin auf dieser Welt, bin ich immer wieder Träume hineingerannt. Ich wollte schon mal dort Weltmeister werden. So manches. das Leben lang einfach gemeint, es kommt mega darauf an, was ich da leiste auf dieser Welt. Und es ist mega wichtig, dass ich irgendetwas Grosses bewirke. Und dann hat es immer wieder Träume gegeben, die sind immer wieder geplatzt. Das war eigentlich dann gar nicht mehr das Problem gewesen. Das Problem war, dass ich nicht verstanden habe, wieso ich auf dieser Welt bin. Und ich gemeint habe, ich sei so wahnsinnig wichtig. Aber ein Spoiler, ich bin überhaupt nicht wichtig. Und mit dem tue ich auch nicht meinen Wert unter den Tisch. Ich bin ganz, ganz, ganz fest wertvoll, weil ich bin ein Kind Gottes. Aber ich, was ich mache, ist nicht entscheidend, sondern wer ich bin, Kind Gottes. Und durch mich, durch meine 5 Brot und 2 Fische, die ich bringen kann, kann Gott vielleicht, wenn er will, etwas bewirken, sichtbar oder unsichtbar, spektakulär oder unspektakulär. Aber ich bin nicht entscheidend.
Ich glaube, da sind wir ja bei einem tiefen, springenden Punkt auch von deinem Leben. Ich habe eine Aussage von dir im Ohr, wo du gesagt hast, es gäbe ganz viele spannende und traumhafte Sachen aus deinem Leben zu berichten, auch gerade im Blick auf deine Frau, auf deine Kinder. Aber die mit absolut spannendste Sache von deinem Leben, weisst du?
Oh, Jesus Christus. Meine Gaben, die sind zum Teil cool. Vielleicht kann ich einiges bewegen. Etwa so in einer Stärke wie ein Büsi. Ein Büsi kann dir ins Gesicht hauen oder sogar in die Augen. Und du hast ein Problem. Das ist unter Umständen ein Lebensthema, wenn dich das Büsi dumm verwünscht im Auge. Ein Büsi hat Kraft. Das ist etwa das, was ich kann. Und das ist spannend und lässig. Aber schon das ist ja von Gott gegeben, weil das sind meine Gaben. Jeder Atemzug ist überhaupt ein Geschenk von Gott. Das kann man wegdiskutieren oder sagen Biologie oder der Lauf der Zeit. Jeder Atemzug ist ein Geschenk von Gott. Also alles, was schon ein bisschen spannend wäre an mir, ist ja schon von Gott gegeben. Jetzt kommt aber noch etwas dazu und das ist die Kraft vom Heiligen Geist in mir. Und wenn ich im Heiligen Geist, wenn ich ihn lasse, machen. Es geht nicht darum, dass er will oder nicht, sondern es geht darum, ob ich ihn lahm mache. Oder ob ich meine, Samuel Urech ist so wichtig, dass er besser ist als der Heilige Geist. Wenn ich Gott lahm wirken, dann wird mein Leben wirklich kraftvoll. Und dann ist es kein Büsi mehr, sondern ein Loi. Und ich kann mich einfach entscheiden, will ich jetzt als Büsi in das Geschäft treffen, möchte ich als Büsi auf die Bühne, möchte ich als Büsi Kinder ziehen, Eheleben. Oder will ich der Loi sein? Weil das ist meine Bestimmung. Meine Identität ist kein Büsi sein, sondern ein Loi. Und dann wird es gefährlich für die, die gegen den Loi kämpfen
wollen. Wir haben von deinen Briefen gehört an Fußballmannschaften, Manager. Und einer von deinen ersten Sätzen war, du bist Christ. Jetzt hast du die Idee von Weltmeister werden in diesem und jenem Bereich, glaube ich, ein bisschen auf die Seite tun in deinem Leben. Aber wenn man auf deine Homepage geht, ist ja das immer noch eine der ersten Aussagen. Ich glaube Jesus Christus. Gerade zuvorderst in einer völlig in der Welt, in der Geschäftswelt, ist dir das wichtig, das zu sagen, wie erlebst du denn das heute im Beruf? So klar zu sagen, ich glaube Jesus. Ist das hindernd oder fördernd?
Hindern oder fördern aus Business-Sicht, also meinst du umsatztechnisch oder?
Beides.
Es kann sein, dass Kunden sich gar nicht erst bei mir melden. Es kann sein, dass sie mich googlen und etwas lesen oder hören, was ihnen nicht passt. Das kommt gar nicht bis zu mir. Ich höre manchmal, dass jemand, oder manchmal ist auch übertrieben, ich habe auch schon gehört, dass jemand gesagt hat, ich habe dich empfohlen, aber der ist auf deiner Webseite und will nichts mit dir zu tun haben. Ja, das ist schade. Ja. Der Petrus hat die ganze Nacht gefischt, am Morgen kommt Jesus und sagt, wirf doch schnell das Netz auf die andere Seite. Und dann ist fast das Schiff untergegangen. Wenn Gott will Umsatz geben, wenn Gott will das Geschäft florieren lassen, können wir das gar nicht mehr bremsen. Also für mich ist das wenn jemand nicht möchte mit mir zusammenarbeiten, weil ich an Jesus Christus glaube, oder wenn jemand mich nicht möchte kennen, dann tut das weh. Aber es ist nicht mein Thema, weil Jesus Christus macht mich aus. Ich kann nicht Katz im Sack verkaufen, weil alles, was ich bin, soll auf Jesus hinweisen. Nicht auf mich, nicht auf meine Firma, nicht auf irgendjemand, sondern einfach auf Jesus. Und darum, ja, es kann sein, dass es manchmal schädlich ist, es kann aber auch sein, dass Gott durch das Türen aufmacht. Das ist gar nicht mein Thema.
Und jetzt im Blick auf, wegen Umsatz, also wenn du als Loi kämpfst in deiner Firma, hat das einen Einfluss auf deinen Umsatz?
Ah ja, also als Loi mache ich alles anders als Büsi. Weil ich kann ein guter Geschäftsmann sein. Natürlich, es gibt auch gute Geschäftsmänner, die können gar nicht mit Jesus anfangen. Aber wenn ich zu einem Kunden gehe und meine, ich bin wichtig, und wenn ich zu einem Kunden gehe und meine, jetzt geht es um meine Fähigkeiten und ich will den überzeugen und ich stehe so wahnsinnig im Fokus, dann bin ich einfach so wichtig, wie ich bin, ein Büsi. Wenn ich aber zu meinem Kunden gehe und sage, ich bin ein Kind Gottes und ich glaube an vorbereitete Werke von Gott in meinem Leben. Und wenn Gott möchte, dass der Kunde und ich zusammenarbeiten, aus was für Gründen auch immer, dann hat das Kraft, und zwar himmlische, biblische, göttliche, heilige Kraft. Und dann, ja, dann funktioniert es auch. Ich glaube nicht an das Wohlstandsevangelium. Das ist so ein Ausdruck, den man jemanden kennt. Vielleicht hörst du jetzt das gerade das erste Mal. Dass man sagt, ich glaube an Jesus, also fahre ich jetzt Ferrari, ich werde Millionär, weil Gott hat mir Überfluss versprochen. Schaut einmal die Blumen an, wie schön. Nicht einmal der Salomo ist so schön gekleidet. Also Gott wird mir alles geben. Es gibt auch Christen, die hocken jetzt gerade in Nordkorea im Gefängnis. Ich glaube nicht an das, dass Gott einfach die Schleusen aufmacht. Ich glaube, dass Gott ein gerechter Gott ist. Und ich glaube, dass Gott kann durch ganz, ganz düstere Täler durchführen kann. Dass Gott ganz viel Leid kann zulassen kann. Viel mehr Leid, als ich hoffe, manchmal, dass er zulässt, lässt er zu. Aber Gott kann auch zu frischem Wasser führen. Er kann auch auf saftige Weise führen. Er kann einfach alles. Und das, was er macht, ist gut. Jesus sagt in seiner schwersten Stunde, nicht mein Wille passiert, sondern dein Wille. Aber lass doch bitte den Kelch an mir vorbeigehen. Es ist darum gegangen, dass er gekreuzigt wird. Der ganze Schmerz, der vor ihm gelegen ist. Aber er hat gesagt, ich wünschte mir, du wirst das von mir wegnehmen. Aber mach du, was du willst. Und darum, wenn Gott macht, was er will, dann kann er dich in einen Wohlstand führen. Er kann dich aber auch an einen Ort führen, wo du Angst hast und Gott wirklich brauchst. Du brauchst Gott immer, aber wo du merkst, dass du Gott brauchst, Gott führt. Und ich hoffe, er führt, er kann führen. Und er kann mich nicht nur in die Not führen, sondern er kann mich auch überall anführen, wo er will. Ich hoffe, ich bin genug reif jetzt dann mittlerweile. Ja.
Etwas von dem hast du ja auch in der Vergangenheit schon erleben, nachdem dein Fußballprofi-Traum platzt ist. Du hast die Lehre nachher fertig machen, aber hast gesagt, bist nachher zum Blick gekommen. Sportblick ohne journalistische Ausbildung. Wie ist das geworden?
Es wird aufgenommen, gell? Dort ist etwas passiert, wo der Blick sonst nicht macht. Aber ja, sie haben mir einfach eine Tür aufgemacht. Ja, ich hatte keine Chance, mich dort zu bewerben. Schon nur, ich habe angerufen, ob ich mich bewerben für eine Stelle im Praktikum. Sie haben gesagt, ja, es macht keinen Sinn, weil du musst den und den Abschluss haben. Habe ich nicht gehabt. Ich habe mich gleich beworben und gedacht, ich habe eine Chance. Und das habe ich können, dann auf mich aufmerksam machen. Ja. Und so haben sie mich dann gleich eingeladen und gesagt, du bist ein interessanter Typ, kannst mal ein bisschen schauen, wie das aussieht an diesem Testtag. Und dann kannst du studieren und kommst wieder. Und dann habe ich halt den Testtag dann mitbestritten und am Schluss des Tages haben die zwei sich angeschaut und hat der eine zum anderen gesagt, was machen wir jetzt mit dem? Und dann hat er mich gefragt, ja, wo siehst denn du dich in 5 Jahren? Und dann habe ich gesagt, an deiner Stelle, an deinem Post. Ja. Ja. Und dann haben sie mich angestellt und dann nach einem halben Jahr ist das Praktikum vorbei gewesen, haben sie mich wieder dann fest angestellt und so bin ich dann ein bisschen Karriereleiter auf. Aber noch mit ungeheiltem Herz. Und das möchte ich betonen. Du kannst mit der Kraft Gottes vermeintlich oder mit der Kraft eben von der Religiosität kannst du sehr viel erreichen. Das sieht man auch bei den Muslimen, das siehst du überall. Du kannst ganz diszipliniert sein, du kannst ganz fest getrieben sein, du kannst ganz viel erreichen. Und dann meinst du noch, es sei gesagt von Gott. Dabei ist es deine Selbstgerechtigkeit. Und darum sehe ich auch das heute ein bisschen anders, ein bisschen einen differenzierten Blick darauf. Dort bin ich sehr fest verletzt gewesen zu dieser Zeit und habe gemeint, ich müsse meine Verletzung heilen durch Wunder, die passieren und Türen, die aufgehen und Gott macht. Das haben so viele Menschen schon gesagt, in deinem Leben geht eine Tür nach der anderen auf. Ja, man kann die Türen auch eintreten und dann sagen, schau, Gott hat die Türen aufgemacht, ja, und das ganze Haus ist schon zusammengefallen. Aber das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn.
Es ist ja nachher weitergegangen, glaube ich, für dich bis zum stellvertretenden Rösserleiter oder wie sagt man dem Sport. Und nachher ist das ja dann mit der Halleluja-Kolumne. Da hat ja auch irgendetwas mit der Blickgeschichte zu tun gehabt, oder?
Ja, also ich bin stellvertretender Teamleiter gewesen, Blick.ch, Blick am Abend, dann zumal Sport. Und ihm, den ich stellvertretend habe, also der Ressortleiter, er hat dann ein paar Jahre später now.ch, die Online-Plattform, gegründet, sozusagen, oder war Chefredakteur gewesen. Mittlerweile ist er publizistischer Leiter. Aber ja, er hat einfach dort dann das eröffnet. Wir haben beide schon nicht mehr beim Blick geschafft. Und so ist dann Jahre später die Kolumne entstanden.
Über 120 Kolumnen sind das geworden, die du hast verschrieben. Zuerst in einer Regelmäßigkeit von einmal in der Woche. Und am Ende sind dann, glaube ich, die Sprünge ein bisschen grösser geworden. Was ist so das Bewegendste für dich, wenn du auf diese Zeit zurückschaust und auf all die Kolumnen, die du geschrieben hast?
Ja, ich habe halt gemeint, ich kann gleich etwas bewirken in diesem Land. Lässig, jetzt klopfen sie mir überall auf die Schulter. Ich bin wichtig im Reich Gottes geworden, doch noch. Zwar nicht auf dem Fußballplatz, aber wenigstens ein bisschen Kolumne. Ich tue es jetzt negativ. Ich merke gerade, ich tue es jetzt zu negativ schildern. Es war cool, es war super. Aber im Rückblick bin ich schon auch getrieben, weil ich den besten Artikel machen wollte, den meistgelesenen Artikel. Ich wollte noch mehr reingrätschen, noch mehr aus Büsikraft halt das Zeug machen. Und das hat sich im Verlauf dieser Jahre dann verändert. Und ich habe einfach immer mehr auf merken, diese Büsikraft, die hat keinen Ewigkeitswert. Menschen können sich provoziert fühlen. Du kannst ganz schlimme Diskussionen dann haben. Oder du kannst Leute haben, die total Fans sind. Es interessiert am Ende, der Samuel Urech interessiert am Ende des Tages nicht und ist nicht relevant. Das Einzige, was relevant ist, wie fest kann ich auf Jesus hinweisen. Und das habe ich können durch Kolumnen und für das bin ich dankbar. Aber wenn ich nochmal zurück könnte ins Jahr 2020, wo das angefangen hat, würde ich das heute mit einem anderen Fokus und aus einer anderen Heilung heraus machen.
Du hast auf Jesus hingewiesen und zum Teil auch in ganz kontroversen Themen auch deine Artikel geschrieben. Wie hast du das so erlebt? So, man hört ja auch in den Online-Medien, gell, in den Kommentarspalten, Shitstorm, die losgetreten werden. Wie ist er da gegangen? Nicht nur Schulterklopfen von Mitchristen, sondern auch Angriffe von solchen, die nicht die gleiche Sicht haben, wie du geschrieben hast.
Ja, das hat es oft gegeben, aber auch Angriffe von Mitchristen. Ich habe oft gehört, ich habe 10-mal etwas gelesen, 10-mal ist gut gewesen, aber jetzt. Und dann, bumm, das war meine erste Antwort gewesen, wieso hast du dann 10-mal dich nicht gemeldet, erst jetzt. Aber gut, Randnotiz. Aber ja, es hat viel, viel Kritik gegeben, sehr, sehr viel Bedrohung und Widerstand. Und das hat mich am Anfang eben auch wie so ein bisschen, ich habe mich gut gefühlt als Märtyrer. Ich habe mich gut gefühlt, dass Menschen das Gefühl hatten, ich habe keine Menschenfurcht. Nur habe ich sie natürlich gleich gehabt. Aber ja, es ist schon zum Teil grenzwertig gewesen, vor allem wenn es um Abtreibung gegangen ist. Abtreibung und Antisemitismus oder Israel. Also Thema Israel, Thema Abtreibung in der Schweiz, das ist das Heikelste aus meiner Erfahrung. Über das musst du aufpassen. Ja. Wenn du das schreibst, dann werden die Bedrohungen dann ziemlich real und das ist schwierig. Du kannst über alles schreiben, aber nicht über Abtreibung und nicht über Israel. Das ist verrückt, aber so ist es ja. Also so habe ich es empfunden. Mhm. Ja. Und es hat auch sehr viele mega gute Sachen gegeben. Und ich habe Feedbacks bekommen von Menschen, die berührt worden sind durch etwas, was ich geschrieben habe. Und das ist mega schön. Ich wollte keinesfalls alles schlecht darstellen. Aber ich sehe, was in der Zwischenzeit passiert ist und wie viel mehr Freiheit reingekommen ist.
Jetzt, wenn man dir so zulässt oder wenn man deine Sachen liest, deine Beiträge anschaut, dann könnte man ja den Eindruck bekommen, eben, das ist für dich alles gar kein Problem. Eben, Überzeugung von deinem Selbstverständnis von der Vergangenheit haben wir ja auch von dir schon etwas gehört. Wie steht es denn so wirklich beim Thema Menschenfurcht in dir drin?
Also ich habe jahrelang gemeint, Menschenfurcht sei mein Problem. Das hat sicher auch mit meiner Prägung zu tun, dass ich wie gehört habe, hey, steh an für Jesus, dann wird er auch für dich anstehen. Und du musst, dein Auftrag ist, geh raus und mach zu Jünger, alle Völker. Also du musst von Jesus reden. Das ist so das, was mich geprägt hat. Und dann habe ich wie gemerkt, ja, aber ich habe Angst, ich fürchte mich davor. Ich denke, lernt mich zuerst einmal kennen. Und wenn ihr mich dann kennt und mögt, dann kann ich einmal etwas von Jesus erzählen. So. Und wo ich dann aber gemerkt habe, dass das möglicherweise gar nicht das Hauptproblem ist die Menschenfurcht, sondern vielleicht ein Wegweiser, ein Barometer, der auf etwas hinzeigt, das nicht stimmt. Also wie ein Symptom, aber nicht das Grundproblem, hat sich vieles auch verändert. Und heute ist es so, dass ich gemerkt habe, dass die Menschenfurcht nicht da ist, zum Überwinden oder zum Überwunden werden. Es gibt manchmal sicher Momente, wo es darum geht, einfach zu sagen, komm, jetzt bin ich mutig, jetzt stehe ich an, ich rede nicht von dem. Aber grundsätzlich, so dass meine, der Glauben ist etwas wirklich Schwaches an mir, der Glauben ist etwas, wo ich mich ein bisschen dafür schäme, das ist meines Erachtens ein Wegweiser, dass etwas verletzt ist in deiner Identität. Und was heisst das Identität? Sehr spannendes Vorwort war mit Persona. Eine Person sein, ist man die oder spielt man sie? Identität heisst für mich, dass ich meinen Grundkern verstanden habe. Und für sehr viele Menschen ist das vielleicht Schweizer, vielleicht Vater, Geschäftsmann, was auch immer. Für mich ist es Kind Gottes. Und was heisst das? Ich höre schon, seit ich ein Kind bin, dass ich Kind Gottes bin. Aber ich habe das ganz neu, erst im Erwachsenenalter oder erst vor wenigen Monaten erfahren, was das bedeutet. Ich muss nichts leisten. Ich darf leisten, aber ich muss nicht. Ob ich jemals geschnauft habe oder ob ich schon im Bauch von meiner Mutter wieder wäre gegangen, ich bin Kind Gottes. Meine Identität ist gesetzt und Jesus ist für mich als Kreuz. Und durch das Blut und durch den gebrochenen Leib bin ich, wer ich bin. Und wenn ich in dieser Identität sein darf, dann ist Menschenfurcht kein Thema. Aber das ist nicht einfach jetzt ein für alle Mal so geregelt und jetzt habe ich 10 Jahre keine Menschenfurcht mehr, sondern das ist eine tägliche Beziehung zu Jesus Christus und mit seinem Geist, glaube ich, die uns immer wieder neu dort anführt, wer wir sind. Und wenn ich zu einem Geschäftskunde gehe, der nicht Christ ist, und ich denke, oh, der Kunde möchte jetzt unbedingt, wir haben so viele Rechnungen zum Zahlen, wir haben Druck, ich muss meine Familie ernähren, ich bin doch der Ernährer, ich bin der Geschäftsmann, ich will das, das, das und das. Dann stehe ich plötzlich vor ihm und er sagt, du, ich habe das gelesen von Jesus und das regt mich ein bisschen auf. Ja, gell? Ja, komm, lass uns über das Geschäft reden. Dann bin ich wieder in der Menschenfurcht drin. Wenn ich aber dort hinfahre und sage, ja, wir haben Rechnungen, die drucken, ja, wir haben das und das und das und ja, ich habe 3 Buben, die ich ernähren sollte, aber Gott ist mein Ernährer und Gott ist der Geschäftsführer. Gott ist der Inhaber von meiner Firma und er sagt, ich habe das von Jesus gelesen. Dann sage ich, jawohl. Wenn du mit mir zusammen schaffst, hast du den Heiligen Geist direkt am Tisch. Nicht, weil ich so super wäre, sondern weil der Geist Gottes in mir kann kraftvoll sein. Trotz mir, nicht durch mich, weil ich so gut wäre, sondern trotz mir, durch meine Schwachheit, kommt die Universumsschöpfungskraft in deine Firma. Wolltest du das? Ja, nein, sonst wollte ich keine Zeit mit dir verbringen. Tschüss. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Aber das ist doch die Haltung, versteht ihr? Der Goliath ruft, wer vom Volk Israel getraut sich? Niemand hat sich getraut. Ich will mich auch nicht getrauen. Der David hat sich doch auch nicht getraut. Das habe ich gerade meinen Kindern letzte Woche erzählt. Ihr müsst nicht meinen, der ist angestanden hat mit dem geschwungenen und bang. Der ist dort gestanden. Darf ich das schnell illustrieren? Ja. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weiht mich und hat den Stein gerührt. Es steht auch nicht, ob der erste Stein getroffen hat, oder der zweite, oder der dritte, oder der fünfte. Das ist ein Kampf zu wissen, nicht der David, ich bin nicht entscheidend, oder ich, der Samuel, sondern der in mir lebt. Und das ist Identität. Und wenn ich in dem lebe, dann ja, ist Menschenfurcht kein Thema. Aber ich kann dir nicht sagen, was heute Nachmittag ist. Vielleicht komme ich wieder auf irgendeine Idee, wo plötzlich ich wichtig wäre. Oder irgendeinen Traum in den nächsten Monaten. Ich hoffe es nicht, weil ich hoffe, dass ich jetzt die Heilung ein für alle Mal erfahren und auch neue Muster daraus entstehen können. Aber Menschenfurcht ist für mich nur ein Symptom, das mich darauf hinweist, du bist weit weg von Gott und meinst, du seist selber Gott.
Da haben wir schon ganz viel gespürt von dem, was in deinem Herz drin ist, was dein Herz dreht. Du hast vorher mal gesagt, dein Leben würdest heute ein bisschen in einen früheren, grösseren Teil und in einen Teil jetzt einteilen. Was ist denn an dem neuen Teil jetzt anders oder neu?
Einfach Freiheit. Freiheit pur. Frieden, Freude, nicht immer. Auch immer schwierige Momente, das ist doch klar. Wir leben in dieser Welt und es ist eine gefallene Welt. Ich will euch kein Wohlstandsevangelium versprechen, weil das gibt es nicht. Aber Frieden. Wenn Gott uns durch Trübsal führt, dann hat er die für uns vorbereitet. Und wenn Gott uns in Verfolgung führt, falls er uns in Verfolgung führt, dann hat er uns darauf vorbereitet, für die Verfolgung. Ich habe gelernt bekommen, wie schlimm es die Menschen hatten, die Christen damals in der Sowjetunion, noch in meinen frühesten Kindheitsjahren. Natürlich war das schrecklich, aber was ich zu wenig begriffen habe als Kind, dass Gott mit diesen Menschen im Gefängnis war. Er hat die getragen. Er hat die Menschen durchgetragen. Der Stephanus, bevor er gesteinigt wird, sieht er den Himmel offen. Verstehst du? Ich glaube, wenn wir einmal den Himmel offen sehen würden, dann würden wir gar nicht mehr merken, wenn Steine fliegen. Ich glaube nicht, dass Gott jeden Schmerz wegnimmt, aber ich glaube, Gott hat für jedes Paket Herausforderung so viel Paket Hilfe parat. Und das erlebe ich jetzt einfach, dass Gott mir hilft durch meinen Alltag und dass er mich frei macht und dass es nicht darum geht, was ich muss leisten oder dass es nicht darum geht, was ich sage, sondern wer ich bin. Das ist entscheidend. Das ist Freiheit, die pure Freiheit und ganz, ganz wenig Religion, ganz, ganz wenig Gesetz, gar keine. Weil ich kann es eh nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht.
Bist du seit einiger Zeit ja regelmässig in Kirchen unterwegs, so einmal im Monat, glaube ich, so Talkformat wie da. Es sind dir sicher schon ganz einen Haufen Fragen gestellt worden in dem Unterwegssein. Welches ist die Frage, die du am allerliebsten beantwortest?
Frauenschwarm oder Mauerblieb? Wie ist es zu dieser Heilung gekommen von meinem Herz? Das ist mir wichtig zu sagen. Ich glaube, du hast vielleicht ganz, ganz schlimme Sachen erlebt in deinem Leben. Ganz schlimm, von Gott enttäuscht, möglicherweise. Vielleicht ist dir ein Kind gestorben, vielleicht ist dein Ehepartner, er hat dich verlassen. Vielleicht bist du körperlich krank und es wird einfach nicht besser. Ich kann nicht einfach über dich hineinstülpen. Gott ist ein guter Hirte für dich. Also mal, ich kann es, weil es steht in der Bibel, aber ich will das nicht. Das habe ich genug oft erlebt, dass es einfach heisst, weißt du was, du glaubst ein bisschen wenig. Komm, geh auf die Knie, bete ein bisschen mehr, lese ein bisschen mehr Bibel. Ich glaube, Gott will unsere Heilung und er will die Heilung von unserem Herz. Und ich habe das ganz fein erleben, wie mehr und mehr aufgekommen ist. Und angefangen hat das, dass ich geschaut habe, wo ist mein Zugang zum Vaterherz? Wo finde ich einen Weg, wo ich mich wohlfühle? Wo ich nicht den strengen Vater sehe, der Leistung fordert, sondern wo sehe ich Gott als liebenden Vater? Weil das ist er. Du kannst nicht mehr lieben auf dieser Welt, als er dich geliebt hat. Stell dir den Menschen vor, wo du am meisten liebst. Gott liebt dich ein Vielfaches mehr. Du bist das Kind vom Höchsten. Klar kann man sagen, es gibt Milliarden von Menschen auf dieser Welt oder in der Weltgeschichte. Gott hat auch milliardenmal größere Kapazität zum Lieben als du und ich. Wenn ich mit unseren Jüngsten in der Hand habe, wie heute Morgen, ich kann ihn lieben so fest, wie es geht. Aber Gott liebt mich noch viel mehr. Und er ist so stolz auf jeden Einzelnen von uns. Nicht auf deine Leistung oder was du gestern Abend um 8 Uhr gemacht hast, sondern wer du bist, ein Kind Gottes. Er hat seinen Sohn geschickt, damit du kannst leben. Er hat die ganze Welt, das ganze Universum gemacht, damit wir leben können, weil er mit uns Gemeinschaft haben möchte. Und dann hat er auch einen Weg für dich, mit deinen Verletzungen ans Ziel zu kommen. Weil ich sage dir, es gibt nichts, wo dein Gott, dein Vater nicht versteht. Auch wenn dir vielleicht schon 20 Menschen gesagt haben, jetzt setz doch mal darüber hinwegkommen. Vor 13 Jahren deine Tochter verloren. Komm, jetzt komm, mach mal einen Schnitt, schau führen. Gott ist gut. Ich sage dir, Gott ist nicht so. Sondern er geht mit dir immer und immer wieder, das dritte Mal, das fünfte Mal, das 500. Mal an deinen Punkt, wo du leidest. Und er hat Heilung für dich parat. Und das ist bei mir so passiert, dass ich gewusst habe, okay, wenn ich spazieren gehe in die Natur, dann fühle ich mich Gott näher. Und ich habe einfach angefangen, reden und habe gesagt, ich will jetzt nicht bitten, ich will jetzt nicht danken, ich will jetzt nicht loben, ich will mit meinem Herz reden und sagen, Herz, hörst du mich? Hörst du mich? Gibt es da etwas, das mich verletzt hat, wo noch nicht geheilt ist? Weil es heisst, du sollst Gott von ganzem Herzen nachfolgen. Und ich habe gespürt, ich mache das nicht. Da gibt es Teile in mir drin, die hassen meine Frau, die hassen mich selber, die hassen meine Eltern, die hassen Gott in mir drin. Auch wenn ich tauft bin, auch wenn ich das Abendmahl nehme, auch wenn ich an Jesus glaube. Und dann ist es losgegangen. Eins nach dem anderen ist vorgekommen. Und eins nach dem anderen ist weggefallen, weil es am Licht war von Jesus. Und wenn Jesus dich heilt, dann geht das nicht 20 Jahre. Es geht 20 Jahre, bis du und ich bereit sind, dass er uns heilen kann. Aber wenn er vor dir steht und seine Hand auf deine Augen legt, dann siehst du. Und genau das ist passiert. Eins nach dem anderen ist weggefallen. Und ein Thema nach dem anderen Thema. Und ich gemerkt, aha, jetzt habe ich mich 30 Jahre um Symptome gekümmert oder habe Wege gesucht, wie ich das verhindern kann, damit ich nicht mehr sündige. Es ist plötzlich weg gewesen. Es hat mich gar nicht mehr interessiert. Und das ist das, wenn Gott Herzen heilt. Und das ist 0% meine Leistung, sondern endlich habe ich es nicht mehr verhindert. Das ist meine Lieblingsfrage. Eine kleine lange Antwort.
Alles gut. Vielleicht so, gerade noch im Anschluss daran, wir haben es gehört aus deinem Leben, du hast ja gesagt, wir leben auch jetzt in einer gefallenen Schöpfung, also es gibt Träume in unserem Leben, die auch zerplatzen. So zerplatzte Träume bringen oft auch eine Form von Verzweiflung mit sich. Wie erlebst denn du das Spannungsfeld von Verzweiflung gegenüber Ruhe und Frieden bei Gott?
Ich glaube, dass Verzweiflung dazugehört, grundsätzlich, dass wir das Verzweiflung anklopft. Jetzt geht es darum, will ich in dieser Verzweiflung baden? Oder sage ich, okay, ich bin ins Wasser reingefallen, ich gehe wieder raus. Und grundsätzlich gibt es für mich wie zwei Wege. Vertrauen oder Verzweifeln. Jetzt kann man dir einfach sagen, du sollst vertrauen. Aber Vertrauen kann man nicht einfach einfordern. Vertrauen muss wachsen in deinem Herz. Und ich glaube, dass es wie, wenn du wieder verzweifelt bist oder wenn Gott klein wird, das passiert ja bei mir auch. Plötzlich stehe ich vor einem Problem, wo ich merke, gestern gerade noch habe ich gesagt, wie der Petrus, ich gehe für dich überall hin und heute am Feuerli getraue ich mich gar nicht mehr über dich zu reden. Ich erlebe doch das auch. Dann merke ich aber, okay, Moment, ich habe einen Abzweiger genommen, den ich nicht will. Ich will vertrauen. Und für das braucht es Heilung. Ich habe einfach immer gemeint, ich vertraue. Aber es war meine Leistung gewesen. Und von dem würde ich euch abraten. Weil mit deiner Leistung kannst du sehr viel erreichen auf dieser Welt wie ein Büsi. Und wenn du aber vertraust, weil du geheilt bist, und wenn du dann aber nicht kannst vertrauen, weil du noch nicht geheilt bist im Herz, und dann sagst, Gott, ich würde dir gerne vertrauen, ich kann aber nicht. Ich würde gerne jetzt über dich reden, ich getraue mich aber nicht. Dann kommt die Ehrlichkeit rein. Wo ganz viel kann bewirken kann, weil sie nämlich den Stolz bricht. Weil meine Leistung, Gott nachzufolgen, die ist so, so gross und so kraftvoll. Aber wenn Gott kann anfangen, das heilen, dann wächst Vertrauen. Und dann ist Verzweiflung immer wie ein kleineres Thema.
Spüren wir etwas von dem neuen Lebensraum, wo du erfahren hast oder auch noch neu am Erfahren bist. Was wünschst du dir denn für den Sam Urech in der Zukunft?
Jesus und weniger Sam Urech. Ich wünsche mir, dass ich in dem hinein bleiben kann. Dass ich fühle mich so wertvoll wie noch nie. Und gleichzeitig bin ich so unbedeutend wie noch nie. Und ich will, dass das weitergeht. Ich möchte meine Identität sehen in meinem Schöpfer, in dem, wo er mich hineingelegt hat. Und ich will nie mehr wieder in die Unruhe kommen, dass ich das Gefühl habe, die Welt hat auf mich gewartet. Oder die Welt braucht mich. Die Welt braucht Jesus. Und ich will helfen, dass die Welt Jesus gehört. Aber ob du das machst oder ich das mache, spielt keine Rolle. Ob man dich lobt oder dich lobt, spielt keine Rolle. Hauptsache, wir reden von Jesus und wir leben so, dass Jesus in uns leben kann und brauchen, wenn es nötig ist, sogar noch Worte dafür. Aber grundsätzlich, Hauptsache, Gott kann durch uns leben. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir das als Vater für meine Kinder. Dass sie einen Vater haben, der die Liebe von Gott in seinem Leben hat. Ich wünsche mir das als Ehemann für meine Ehe. Ich wünsche mir das in jedem Bereich. Mehr Jesus.
Und jetzt kennst du die wenigsten von uns da drinnen, wahrscheinlich niemand so wirklich persönlich. Was wünschst du uns?
grundsätzlich das Gleiche, aber ich kann das nicht über dein Leben hineinstülpen. Ich glaube, dass die Freiheit nur bei Jesus möglich ist. Und darum wünsche ich jedem da innen genau das Gleiche. Aber bis dorthin, auch das kann ich nicht über dich hineinstülpen. Aber ich wünsche mir, dass sich die eine oder andere Person da innen mal fragt, okay, ich bin seit 40 Jahren oder 50 Jahren unterwegs mit Jesus. Wo gibt es Themen, wo ich Gott keinen Raum lasse? Und das ist nicht eine Anklage. Jetzt kommt der Kläger und klagt dich an. Aber Jesus nicht. Es gibt vielleicht Themen, vielleicht deine Schwiegermutter, vielleicht Sachen, die dir passiert sind vor 30 Jahren, vielleicht die Islamisierung in diesem Land, was auch immer dich in die Unruhe bringt, was auch immer den Frieden raubt in deinem Herz, würde ich mir so wünschen für dich, dass du mal würdest einen Moment innehalten und sagen, Jesus, gibt es da etwas, wo du noch möchtest heilen? Weil Jesus hat oft gefragt, was soll ich dir Gutes tun? Ich möchte gerne wieder sehen. Ich möchte gerne wieder laufen. Ich glaube, wenn wir anfangen, ehrlich sein und sagen, okay, ich komme einfach nicht darüber hinweg, was mir vor 50 Jahren passiert ist. Niemand zeigt auf dich im Reich Gottes. Ganz sicher nicht Jesus. Sondern dann kann etwas lostreten. Und Psalm 23 war für mich eine Bedrohung, weil ich das nicht gesehen habe in meinem Leben. Ich kann das nicht sehen, der gute Hirte. Ich habe vielleicht den Stecken und Stab habe ich noch gesehen, aber das habe ich noch falsch verstanden. Ich habe nicht gesehen, wie Gott ein guter Hirte sein soll. Ich lebe im reichsten Land der Welt. Und habe es nicht mal ich habe es gesehen. Aber heute sehe ich, jedes Wort stimmt, weil er führt uns. Und wenn du das nicht kannst, Psalm 23 ehrlich durchlesen und sagen, jedes Wort stimmt, dann ist es nicht das Ende, sondern dann ist das der Anfang, glaube ich. Und dann würde ich Gott das Herz anlegen und sagen, fang an, mich heilen. Das braucht ein bisschen Demut. Weil vielleicht hast du schon 10 zum Glauben geführt. Vielleicht hast du schon 20 Missionseinsatz gemacht. Du bist schon 3-mal im Gefängnis für Jesus. Es kann immer wieder von vorne anfangen. Und ich glaube, das wünsche ich am meisten uns allen. Heilig in unserem Herz.
Danke vielmals. Mal bis dahin. Es wird zum späteren Zeitpunkt die Möglichkeit geben, am Seminar Fragen zu stellen. Zuerst möchten wir uns jetzt aber gerade wirklich auf so eine Zeit einladen, eine Zeit von der Begegnung mit Gott. Wir haben ja versprochen, dass die Möglichkeit wird da sein, am Seminar die ein oder andere Frage zu stellen, die dich noch interessiert, die dich vielleicht bewegt hat zu dem, was er schon gesagt hat. Du könntest dich einfach bemerkbar machen, der Marc würde mit dem Mikrofon bei dir vorbeikommen.
Weißt du noch, was es gebraucht hat, dass du die Heilung hast erleben durften? Also so ein bisschen wie der Moment, wo du dich auf den Weg gemacht hast, dich heilen lassen. Hat es dort etwas gegeben? Einen Moment.
Danke für die Frage. Der Zerbruch kurz nach der Weltmeisterschaft 2006, der war recht heftig. Und dort habe ich gemerkt, dass ich Seelsorge brauche, oder einfach Seelsorge ist so ein Begriff. Ich habe einfach Hilfe gebraucht, Menschen, die mir zuhören und die das irgendwie auffangen können. Und ich bin von einem Seelsorger zum nächsten gekommen, ein paar Jahre, bis dann wirklich etwas mega gut gepasst hat. Insgesamt bin ich 10 Jahre in der Seelsorge und habe nachher gemeint, ich sei geheilt. Meine Frau hat aber gesagt, ich trage immer noch sehr, sehr viel Schmerz in mir. Das hat sich vor allem auch rund um Gesundheit, Fußball hat sich das gezeigt. Manchmal kleine Sachen, die mich total ausrasten lassen haben. Wir haben ein drittes Kind wollen, dann zumal, wo wir 2 Buben hatten. Ich habe das mega wollen. Meine Frau hat ein paar Jahre gebraucht, bis sie das auch wollte. Und wo wir dann schwanger waren. Und nach der 13. Woche, wo wir im Untersuch waren und alles wunderbar ausgesehen hat, hatte ich mega Freude gehabt. Aber in der 16. Woche ist das Kind gestorben im Bauch, im März 2024. Und wir haben uns entschieden für eine stille Geburt, also das heisst, das Kind natürlich auf die Welt zu bringen, auch wenn es schon gestorben ist. Und das ist passiert am 20. März 2024. Ich habe gedacht, das wäre eine schnelle Sache, in dem Sinne, wie das Kind noch sehr klein ist. Und wir waren sehr, sehr, sehr traurig, dass wir das Kind verloren haben. Wirklich sehr traurig. Und der Körper meiner Frau hat sich sehr stark gewehrt gegen diese Geburt. Und wir waren stundenlang dort und Wehmittel. Und dann, nach mehreren Stunden, ist es plötzlich ganz ruhig geworden. Also das Kind ist auf die Welt gekommen. Und meine Frau hat nachher müssen operiert werden. Und ich hatte 2 Stunden lang das Kind in der Hand gehabt. Fingernägel. Alles dran. Man hat schon klar oder ziemlich deutlich gesehen, dass ein Mädchen wäre geworden. Wir haben ihr den Namen Johanna gegeben. Ich habe 2 Stunden lang das Kind angeschaut. Und ich habe ganz klar in meinem Herzen gespürt, in dem Moment, das Kind ist jetzt bei Gott. Das Kind ist ein voller Mensch, auch wenn es nicht auf die Welt gekommen ist, wie man das meint. Auch wenn es nie selber geschnauft hat oder hat können etwas leisten oder hat können, Erfolg feiern können. Das Kind ist ein Kind von Gott und die Identität, Berufung, voll erfüllt im Himmel, beim Höchsten. Und als ich das Kind 2 Stunden lang angeschaut habe, habe ich endlich begriffen, um was es geht. Nicht um das, was ich mache, sondern um mein Herz. Und dort in dem Moment habe ich gemerkt, ich bin rausgelaufen aus dem Spital und habe gewusst, ich will Heilung. Ich will begreifen, um was es geht. Weil es geht darum, dass wir ein Kind sind von Gott. Wie die Johanna, wo niemand kennt, wo für die Welt nicht wichtig ist. Für mich bedeutet sie aber alles. Es ist meine Tochter im Himmel, die auf mich wartet und ist ein Kind Gottes. Und das hat den Prozess. Von dort an ist alles anders geworden.
Hast du wenigstens heute noch shooten mit deinen Söhnen?
Ja, ich tue sehr viel shooten mit meinen Söhnen. Also der Jüngste kann noch nicht laufen, aber mit den anderen 2 tue ich viel shooten und bin auch Trainer von der F-Junioren vom FC Wetzikon, wo mein Sohn spielt.
Ich möchte danke vielmals sagen, dass du dein Herz mit uns geteilt hast. Mich würde sehr interessieren, wie es deiner Frau in dieser Zeit die ganze Zeit gegangen ist. Sie hat die Veränderung wahrscheinlich auch mitbekommen. Wie hat sie ihren Glauben gelebt oder lebt ihn? Würde mich sehr interessieren.
Ja, das müsste jetzt sie antworten. Es ist so, wo sie mich kennengelernt, also sie hat mich schon kennt während der Weltmeisterschaft 2006. Sie hat mich dort gerade frisch kennengelernt. Ich war dort der Freund von ihrer besten Freundin und sie war die Verlobte von meinem besten Freund, muss ich es gerade so sagen. Und sie hat dann selber, eigentlich unabhängig von mir, gemerkt, dass sie die Verlobung nicht will und hat es aufgelöst. Und Jahre später sind wir dann zusammengekommen und sie hat mich sehr als unruhiger Mensch all die Jahre kennengelernt, hat aber auch, sie hat immer das Potenzial gesehen für Ruhe, aber hat sehr viel Unruhe, unter sehr viel Unruhe gelitten. Sie hat den Prozess dann mitbekommen, sie hat dann meine Kindheit und all das, was passiert ist im Leben, gekannt und hat wie vertraut, dass das schon gut kommt mit mir. Sie hat dann auch gesehen, die Seelsorge, dass mir das gut tut. Wir sind seit 2013 sind wir geheiratet. Und ja, sie sagt jetzt, es ist nicht immer einfach gewesen. Ich bin sehr ein extremer Charakter. Und es ist nicht einfach gewesen. Wo denn das passiert ist mit der Johanna, hat plötzlich vieles geändert. Und ich konnte sie können stützen, ich konnte sie können tragen. Und sie hat davon gesehen, wie die Heilung passiert. Und es ist jetzt, eben, sie müsste das selber sagen, aber wir können sie jetzt nicht gut zuschalten. Aber ich gebe das weiter so, wenn ich glaube, dass sie das würde sagen, sie kommt fast nicht nach, was jetzt alles passiert ist mit dieser Heilung, weil sie es fast nicht fassen kann und sieht, wie plötzlich Themen keine Themen mehr sind. Und es ist einfach viel Freude, aber schon immer wieder die Frage auch, was haben wir eigentlich die letzten 10, 12, 13 Jahre gemacht? Und Gott ist gut und Gott hat seine Hand über unsere Ehe gehalten, über meine Frau, um das aushalten mit mir. Und hoffentlich wird sie jetzt noch fest entschädigt für das. Wie im Joel-Brief steht, unser jüngster Sohn heisst Joel. In der Zwischenzeit ist ja dann noch ein dritter Bub auf die Welt gekommen, nach der Johanna. Das ist der Joel. Und im Joel heisst es, Gott gibt uns zurück, was die Heuschrecken gefressen haben. Und das ist das, wie Gott funktioniert. Er lässt nicht nur zu, dass es genommen wird, sondern er gibt zurück im Überfluss. Ich hoffe, sie erlebt jetzt ruhige Jahrzehnte mit mir.
Ich weiß, dass wir unseren Glauben alleine leben müssen, allein verantwortlich, dass wir die ganzen Prozesse alleine machen müssen. Und ich möchte gerade noch mal kurz das Wort Verbündete, Freunde, Gemeinde, Hauskreis, in dem Ganzen hätte ich gern irgendwie noch ein paar Gedanken zu. Ich finde es sehr wichtig. Also allein den Prozess durchgehen oder Verbündete haben, wie sehr ist das wichtig, wie sehr ist eine Gemeinde wichtig?
Mega wichtig, miteinander zusammen sein, einander stützen, mega wichtig. Ich glaube aber, es ist eine individuelle Geschichte. Gott hat uns geschaffen, für Beziehung zu haben mit uns. Und ich glaube, dass wir zusammenkommen als Kirche, dass wir einander stützen, einander tragen, das ist ganz, ganz wichtig. Aber nicht das Hauptziel von jedem Einzelnen. Ich glaube, das Hauptziel aus meiner Sicht, aber du widersprichst mir oder prägt die Theologie, die ihr hier habt. Aber für mich ist es wichtig, dass mir jeder Einzelne die Beziehung zu Gott sucht und schaut, was steht zwischen mir und dieser Beziehung, was steht zwischen mir und Gott. Und dann wird die Gemeinschaft umso schöner, dann wird die Gemeinschaft umso kraftvoller und dann kann man einander auch helfen im Prozess, wo man ist und Leute, die es schwer haben. Man kann miteinander fürchten gehen. Aber ich sehe schon, dass Gott nicht Killen erschaffen hat, meines Erachtens, sondern der einzelne Mensch. Und dass Killen etwas ist, was daraus rauskommt. Wir sind Brut von Jesus als Killen, ihr, Viva, ich, FEG, in der FEG. Trotzdem geht es um jede einzelne Person, glaube ich. Kannst du mit der Antwort so leben?
Amen.
Ich wollte dich fragen, du hast viele Verletzungen durchgemacht und hast auch von dieser Freiheit erzählt, kommen die Verletzungen trotzdem immer wieder, auch wenn du über gewisse Sachen Vergebung ausgesprochen hast, jetzt durch das, was du jetzt erlebt hast? Oder wie gehst du damit um? Also ich persönlich habe schon so viele Verletzungen durchgemacht und Vergebung ausgesprochen und wenn ich über das Thema rede, dann werde ich sehr emotional und spüre die Verletzungen trotzdem noch.
Mega interessante Frage. Ich glaube, dass man geheilt wird, aber nicht vergisst. Und ich glaube, dass einem Sachen, oder wenn man jetzt zum Beispiel auch in einer Ungerechtigkeit gelebt hat, dass man immer triggert wird, wenn man das auch wieder erlebt bei anderen oder wenn man da über das redet. Was ich kann sagen, wenn ich von der Johanna erzähle, dann spüre ich den Schmerz, der dort passiert ist, aber ich spüre auch die Freude, die daraus entstanden ist. Und ich spüre das, wo Gott im Joel sagt, dass es zurückerstattet hat. Trotzdem, der Schmerz ist da und gewisse Sachen, die bleiben. Aber ich glaube schon, dass Wiederherstellung möglich ist im Reich Gottes. Und ich glaube, dass irgendwann der Schmerz zur Freude werden kann oder Asche nicht einfach weggewischt wird und es ist nichts mehr, sondern dass die Asche zu Gold wird. Das glaube ich, das ist für mich Reich Gottes. Asche zu Gold. Und etwas noch, ich kenne jetzt dich nicht, darum kann ich das so sagen, ohne dass ich dir zu nahe trete. Ich kann nur von mir reden. Ich habe oft Verletzungen auch gar nicht zugelassen. Es hat geheissen, bis die Sonne untergeht, musst du wieder vergeben. Aber ich habe bis die Sonne untergeht gar noch nicht geschnallt, was ich alles muss vergeben, die ganze Tragweite. Einfach sofort vergeben, wir sind Christen, wir sind Brüder, weiter geht's. Ich habe die Wut gar nie zugelassen. Für mich ist Wut etwas Teuflisches gewesen. Und ich habe gemerkt, wenn man auch Wut zulässt, wenn ich das in den Psalmen auch lese oder an anderen Stellen, dann hat das auch sehr viel Kraft. Und ich glaube, dass oft Menschen, christliche Menschen, ich meine jetzt mich, gemeint haben, es ist alles gut, ich habe doch schon lange vergeben und das und das und das, aber es ist gar noch nicht vergeben gewesen, weil ich gar nie zugelassen habe. Aber Gott lässt Anklage zu. Bei Gott können wir anklagen, bei Gott können wir über Menschen runterziehen, wie das der David in den Psalmen auch zum Teil gemacht hat. Und ich glaube, in dem liegt schon auch noch eine Kraft, dass ich oft das Gefühl habe, wir getrauen uns gar nicht so ehrlich zu sein und durch das gibt die Heilung ist nicht etwas Neues, sondern es ist vielleicht zu 3/4 geheilt. Und dann hat, glaube ich, Satan ein sehr grosses Tor noch offen, um immer wieder dort reinstechen.
Ich danke dir, Sam, von ganzem Herzen für die Stasi heute Morgen, für den Einblick, den du uns gibst in dein Leben, in den Weg, den du gemacht hast, auch in deine Verletzungen. Danke vielmals für deine Echtheit. Und bei mir ist es sehr maskenlos übergekommen, sehr, sehr transparent. Ich glaube, das ist nochmal ein tosenden Applaus. Applaus